hier versetzt worden sind aus dem irdischen Bereich in den himmlischen Bereich, und zwar zur Rechten. Das heißt, wir sitzen neben dem Herrn Jesus, nicht zur Rechten, aber wir sitzen neben ihm im himmlischen Bereich. Das heißt, Christen leben im Himmel. Andererseits hat Gott auch für uns den Himmel auf die Erde gebracht. Es gehört zum Himmlischen in der Gemeinde, zum Schönsten, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Gerade das Miteinander kann auch sehr zerstörerisch wirken. Professor Schlatter sagt einmal, wir bilden eigentlich eine Gefahr füreinander, und zwar durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Fehler. Aber wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, und diese Gemeinschaft ist ein Stück Himmel auf Erde. Noch kurz etwas zu dem Grüßen, zu dem, was ich gestern sagte. Ich hatte gesagt, dass das Ausbleiben, das bewusste Ausbleiben des Grüßens ein Zeichen von Abbruch der Gemeinschaft wäre. Ich habe an eine Ausnahme gedacht, und zwar, wenn Jesus seinen Aposteln, seinen Jüngern befiehlt, dass sie sich nicht Zeit nehmen sollen zu grüßen, wenn sie unterwegs sind. Das Grüßen nahm Zeit in Anspruch. Man winkte nicht einfach und sagte Hallo und machte dann weiter, sondern man nahm sich Zeit, einander zu erkennen und anzuerkennen, Wohlwollen gegenseitig zu wünschen. Es gibt aber Zeiten, wo wir andere Prioritäten haben. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Boten seid, dann hat die Sache des Königs Eile gleichsam. Und dann müsst ihr einmal auch auf wichtige Dinge verzichten zugunsten des Wichtigsten. Das kann es auch geben, dass wir einfach Prioritäten setzen müssen. Das muss nicht Abbruch von Gemeinschaft bedeuten, aber es gibt Situationen, wo wir aus dem Grunde nicht grüßen dürfen, wie Johannes uns mitteilt. Wir waren gekommen zu dem Thema, das Reden zueinander als Mittel der Gemeinschaft. Christen sprechen miteinander, öffentlich und auch in mehr persönlicher Sphäre. Und dieses Reden miteinander darf gespickt sein, durchzogen sein vom Wort Gottes, vom Gebet, vom Ermahnen, von Lehre. Es gibt da verschiedene Elemente. Wir sprachen auch von der Wirkung dieses Redens miteinander. Sie hat eine aufbauende Wirkung, und aufbauen heißt, dass jeder von uns ein Stück vorankommt in der Gestaltung in Jesu Ebenbild. Dieses geschieht dadurch, dass nebst der Liebe, die dadurch gefördert werden soll, auch die Erkenntnis gefördert wird. Man muss einfach wissen, um gebaut zu werden, braucht es Erkenntnis, Information. Information spielt eine große Rolle im Reiche Gottes. Und die brauchen wir und gewinnen wir auch, dass wir miteinander sprechen und einander etwas erzählen, das, was wir gewonnen haben. Einiges gewinnen wir direkt aus der Gegenwart Gottes, aus dem Worte Gottes. Anderes werden wir nur über unsere Brüder und Schwestern bekommen. Wir sollten also bereit sein, einander zu geben und auch bereit sein, voneinander beschenkt zu werden. Das Kennenlernen Christi ist jedoch die höchste Erkenntnis. In dieser soll man zunehmen, sagt Petrus in 2. Petrus 3, 18, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Das aufbauende Reden zueinander hat auch anspornende oder motivierende Wirkung. Wir sollten positiv sein im Umgang miteinander. Das Ermahnen hat seinen Platz, aber normalerweise sollten wir positiv sein, mitnehmen, motivieren, anspornen. Der Christ ist unterwegs in Richtung eines Ziels. Das Reden in der Gemeinschaft dient dazu, die Einzelnen mitzunehmen. Immer wieder kommt es vor, auf Spaziergängen, auf Wanderungen, dass einige etwas hinten nachbleiben. Auf dem Weg zum Himmel wollen wir aufeinander warten und einander mitnehmen. Der Hebräerschreiber sagt, es soll sich nicht herausstellen, dass irgendjemand zurückgeblieben wäre. Und deshalb sollten wir Acht geben aufeinander und auch beim Reden miteinander versuchen, einander mitzunehmen. Das Reden der Gemeinschaft dient dazu, dass wir einander helfen, in das Ziel zu erreichen. Dieses Reden dient auch der Korrektur. Wie schon gesagt, Lücken werden aufgefüllt oder aufgedeckt und dann können sie gefüllt werden. Schwächen, Sünden werden aufgedeckt. Dieses geschieht sowohl öffentlich manchmal, ohne dass man direkt wird. Paulus nennt nicht immer Namen. Er kann allgemein sein, aber manchmal muss man direkt sein. Aber wäre wohl die Ausnahme. Aber persönlich kann es ebenfalls geschehen. Leider genügt aber nicht das Aufdecken von Sünde oder Schwächen. Auch hier muss zur Tat gerufen werden. Wir sollten nicht zufrieden sein, wenn jemand weiß, dass er gesündigt hat. Wir sollten versuchen, ihn dazu zu bringen, dass er wirklich seine Sünde bekennt, aufräumt und wieder gewisse Tritte tut. Eine Änderung soll erfolgen, eine Richtigstellung, Bekenntnis, wo notwendig. Als Mittel der Gemeinschaft der Gläubigen treffen wir in der Schrift auch die Musik an. Welche Art von Musik wird benutzt? Welche Mittel oder welche Elemente hat es da? Paulus nennt einige. Es sind da zum Beispiel die Psalmen, das heißt die Lieder aus dem Alten Bunde, Lobgesänge, das dürften neuere sein, vom Evangelium her, geistliche Lieder. Der Text des Liedes sollte reich an Wort Gottes sein. An diesem kann man das Liedgut messen. Übrigens, für das Liedgut ist nicht irgendjemand, der spezialisiert ist, zuständig, sondern die Leitung der Gemeinde. In Kolosser 3, Vers 16 lesen wir, das Wort Christi wohne reichlich in und unter euch. Lehrt und mahnt euch untereinander dabei in aller Weisheit mittels Psalmen, Lobgesänge und geistlicher Lieder. Der Text eines Liedes darf nach Beispiel der Psalmen Gott ansprechen, darf aber auch den Singenden selbst ansprechen. Man darf sich selbst zusingen und ermahnen, anspornen. Man darf auch andere ansprechen, Christen, aber auch Nichtchristen. In den Psalmen werden auch solche angesprochen, die nicht zum Gottesvolk gehören. Also wir würden diese Lieder evangelistische nennen. Nach Epheser 5, Vers 19 gehört auch die Instrumentalmusik dazu. Ich weiß nicht, warum einige Gemeinden sich scheuen, Instrumente zu benutzen. Sie gehören nach alttestamentlichem Beispiel zum Lob Gottes, nicht nur zur eigenen Freude, sondern wirklich zum Lob Gottes. Wobei bemerkt sein soll, dass das Schlaginstrument höchst sparsam eingesetzt wurde. Es war nicht ein starkes Schlaginstrument notwendigerweise. Es gibt verschiedene Arten, mit verschiedener Wirkung. Ganz selten gab es dann diesen Schlag, vielleicht zur Betonung einer bestimmten Stelle, und dann hat man wieder gewartet und später kommt dann wieder vielleicht einmal ein Schlag oder einige. Nicht wie heute, wo es reizt oder sogar, wie die Afrikaner es auffassen, Dämonen gerufen werden. Ich befürchte, dass dadurch manch ein böser Geist in die Kreise der Gläubigen gerufen worden ist. Also der Zusatz im Herzen, wenn Paulus sagt, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, heißt nicht, dass es nur im Herzen geschehen soll. Übrigens, ich finde es schwer zu verstehen, wie man im Herzen musizieren kann, wenn man es nie gehört hatte, wenn es nicht auch laut hörbar geschieht. Das heißt, das Singen und Spielen im Herzen ist gleichsam ein Echo. Wir erleben das auch. Immer wieder hören wir Musik in unserem Geist. Aber das ist Musik, die wir irgendwo einmal gehört hatten. Und wenn in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen, zur Ehre Gottes gesungen, gespielt wird, dann kann man es auch im Herzen und mit dem Herzen tun, also vom ganzen ehrlichen inneren Menschen. Im Herzen kann man es immer tun, im Herzen sollte man es tun, während man es äußerlich tut. Psalmen waren Lieder, die mit Instrumentalbegleitung gesungen wurden. Was nicht heißt, dass es nur so geschehen muss. Es ist das aber ein Hinweis darauf, dass zur Zeit der Schrift das Instrument in Anbetung und Gemeinschaft schon gebraucht wird. Voraussetzungen für die Musik. Paulus sagt, sie soll geistlich sein, nicht irdisch orientiert, nicht fleischorientiert, das heißt, nicht der Leib steht im Vordergrund, sondern der Geist, und zwar Gottes Geist oder Gottes Wesen. Sie soll also geistlich sein. Wenn jemand nicht weiß, was das heißt, dann soll er sich mit dem Wort befassen und lernen, geistlich zu denken. Er soll geistliche Gespräche führen mit anderen Christen. Er soll sich darin üben, geistlich zu sein. Und mit der Zeit wird der Heilige Geist uns einen Konsens geben, einen ästhetischen geistlichen Konsens. Geistlich heißt, der Geist des Menschen wird vor allem angesprochen. Sie soll auch vom Geiste Gottes getragen sein, auch in diesem Sinne geistlich sein. Nach Epheser 5, 18 und 19 soll man zuerst voll des Heiligen Geistes sein. Das heißt, voll von Gott sein, voll von den Gedanken Gottes, voll vom Wort Gottes. Und dann wird man imstande sein, auch an dieser Stelle mit Lied und Instrument Gott zu loben und dem anderen Freude zu machen. Aus dem Kontrast zu Vers 18 in Epheser 5, 18 Anfang, sollte das Liedgut heilbringend sein. Paulus kreidet an, dass der Wein heillos oder zerstörend wirken würde. Und im Gegensatz dazu soll ein Christ heilbringend sein. Das kann man nur, wenn man voll von Gott ist, und zwar voll von seinem Geist. Dann wird auch die Äußerung des Christen heilbringend sein. Also Musik soll heilend sein, wohltuend sein. Musik ist nicht eine Sache des Geschmackes. Jeder mag seine Präferenzen haben, seine Wünsche haben in Bezug auf die Art der Musik. Aber das Wesen der Musik ist keine Geschmackssache, sondern sie ist Schöpfungssache. Musik bleibt immer konstant. Es gab nie neue Musik. im Wesen. Musik ist Physik. Und das vergessen selbst die Spezialisten. Ich hörte jüngstens von jemandem, der will Musik studieren. Ich weiß nicht, wie er das studieren wird oder was er studieren wird. Ich befürchte, dass in unserer Zeit manch ein Lehrer der Musik nicht mehr auf dem wirklichen Boden der Wissenschaft steht, wie das auch der Fall ist in manchen anderen Gebieten, wo wir die Wissenschaft verlassen haben. Wir wähnen uns noch wissenschaftlich, aber in vielen Bereichen der Schöpfung, des Schöpfungsstudiums haben wir wissenschaftliches Denken verlassen, weil wir Gott verlassen haben. Ich gebe zu bedenken, dass die Wissenschaft einen Aufschwung erlebte, als Gott wieder in den Mittelpunkt gestellt wurde. Das gehört zur Geschichte der Wissenschaft, dass sie einen Aufschwung erlebte in Europa, als das Evangelium aufs Podest gestellt wurde, als ein Konsens in dieser Hinsicht erreicht wurde, als man gottesfürchtig wurde, dann wurde man instand gesetzt, ganz neu über die Schöpfung Gottes nachzudenken. Dann wird man nüchtern, dann wird man gesund im Denken, dann kann man beobachten, Schlussfolgerungen ziehen und dann kann man auch rechte Anwendungen machen. Aber in unserer Zeit, wo die Gesellschaft als solche sich bewusst von Gott abwendet, ist es sehr wesentlich, dass wir uns wieder neu besinnen auf die Schöpfung, auf das, was Gott geschaffen hat. Es war immer so, dass Musik, jeder Ton seine bestimmte Wellenzahl hatte. Das hat sich nie geändert. Das ist Physik. Und diese Wellenlängen haben jede ihre Wirkung auf uns. Vorausgesetzt, die Situation ist ähnlich. Es gibt verschiedene andere Faktoren, die mitspielen, die das schwächen oder verstärken. Aber grundsätzlich hat es von der Schöpfung her diese Wirkung oder die Zusammensetzung von Tönen. Alles das hat seine bestimmte Rolle. Und Sie können hinreisen, wo Sie wollen. Es sind reichlich Studien gemacht worden. Sie können nach Afrika gehen, nach Asien, zu den Hindus. Sie können irgendwo auf der Welt hinkommen. Musik hat immer dieselbe Wirkung grundsätzlich. Sie ist keine Geschmackssache. Das heißt, die Wirkung ändert sich nicht mit dem Geschmack daran. Das hat mit Präferenzen zu tun, aber nicht mit dem Wesen der Musik. Wir haben hier vergessen, was eigentlich Wirklichkeit ist. Die Wahrheit ist an dieser Stelle verlassen worden. Warum nehme ich mir Zeit, diese Dinge zu sagen? Mir ist bewusst geworden, das heißt, mir scheint, dass die Musik einen viel stärkeren Einfluss hat, auf uns hat, als wir meinen. Ich muss immer wieder denken an Elisa, der prophezeien will und er will ein Wort vom Herrn haben. Und dann lässt er sich einen Musiker holen. Wir haben einige solche Beispiele, ganz wenige. David spielt für Saul. Und da muss der böse Geist weichen. Das ist der Einfluss der Musik. Die Musik kann den bösen Geist holen, sie kann ihn zum Weichen bringen. Elisa lässt sich einstimmen. Ich bin dazu übergegangen, wenn ich Einladungen bekomme, dass ich schon einmal frage, welche Musik wird in dem Gottesdienst gebracht werden, an dem ich sprechen soll. Denn ich bin daran interessiert, dass im Vorfeld meiner Verkündigung die Leute disponiert sind und dass ihre Gemüter nicht zerstreut sind. Was soll ich da predigen, wenn eine ganz verkehrte Art von Einstimmung erfolgt ist? Da habe ich nichts mehr zu sagen. Dann hat Gott nichts mehr zu sagen. Elisa weiß, dass Musik einem einstimmt. Sie holt nicht den Geist Gottes, sondern sie stimmt Elias Geist ein, sodass er sich einstimmen kann auf den Himmel, auf den Geist Gottes. und sodass er hören kann, was Gott sagt, das aufnehmen kann und es dann weitergeben kann. Musik hat eine sehr wichtige Rolle. Das weiß auch die Welt. Deshalb hören wir sie auch überall. Die Welt will uns beeinflussen. Und es gibt Dämonen, die ein starkes Interesse daran haben, dass wir auf verkehrte Weise beeinflusst werden. Passen Sie auch auf, wo Sie arbeiten. Ich würde nicht arbeiten wollen an einer Stelle, in einer Werkstatt oder irgendwo, wo lauter böse Musik den ganzen Tag gespielt würde. Ich würde weggehen wollen. Ja, und die Stelle? Ja, geht es Ihnen ums Geld oder worum geht es uns? Gott wird uns nie schuldig bleiben. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, dann wird er uns versorgen. Meine Frau und ich sind Beispiele dafür. Seit dem ersten Jahr unseres Ehelebens, im ersten Jahr hatten wir einen bestimmten Lohn. Nachdem haben wir nie gewusst, wie viel in einem Monat reinkommt. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, ich bin schon weggegangen von einem Arbeitsplatz, wenn dort Gott nicht geehrt wurde oder ganz bewusst verunehrt wurde. Ich muss da nicht arbeiten. Ich habe nicht immer das Wort Gottes verkündet. Ich habe auch andere Dinge gemacht. Es lohnt sich, Jesus Christus und Gottes Wort und ihn an die erste Stelle zu setzen, auch in diesen Fragen, die einfach so gleichgültig oder oberflächlich behandelt werden. Ich plädiere dafür, dass wir diese Dinge ernst nehmen. Kunst ist eine Gottesangelegenheit, nicht etwas nebenbei, womit man spielt oder sich vergnügt oder Unterhaltung. Die Musik soll geistlich sein, das heißt, den Geist des Menschen vor allem ansprechen. Sie soll auch vom Geist Gottes getragen sein, wie gesagt. Und aus dem Kontrast zu Vers 18 soll sie heilbringend sein, gesund, eine gesunde Betonung von Melodie und Takt, Harmonie und Rhythmus kennen. Solche Musik ist gesund, heilend, verbindend, wirkend und nicht zersprengend, das Individuum in einer starken und gesunden Gemeinschaft belassen. Die Musik sollte uns binden, zusammenbinden, nicht zerstreuen, auseinander trennen. Leider hat die Musik die Gemeinde Jesu zerbarsten, auseinandergerissen. Das sollte nicht so sein, Geschwister. Etwas ist schiefgelaufen. Etwas läuft schief, wenn Gemeinden getrennt werden, gespalten werden, wegen dieser Angelegenheit. Ich merke, mehr und mehr scheint hier eine gewisse Feindschaft, eine echte Kollision aufzutreten. Die Zeiten verändern sich. Es geht immer weiter und weiter weg von Gott. Und die Frage ist, werden wir mitgerissen oder können wir gegen den Strom schwimmen? Ganz bewusst. Kolosser 3, Vers 16 sagt ferner, ich hatte den Vers nicht zu Ende gelesen, am Schluss heißt es wörtlich, singt dabei in Gnade zum Herrn mit euren Herzen. Dreierlei präpositionale Gefüge. In Gnade zum Herrn mit euren Herzen. Es braucht also Gnade, in einer angenehmen Weise zu singen und zu spielen. Nach der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes ist Gnade das, das Freude macht oder angenehm wirkt, und zwar für Gott, in einer angenehmen Weise geschieht, was ein Vorhandensein eines ästhetischen Sinnes voraussetzt, und zwar in einem Konsens. Paulus erwartet Übereinstimmung in den Vorstellungen, zu denen er aufruft. Sonst hat es keinen Sinn für ihn gehabt, diese Dinge zu schreiben, wenn man nicht weiß, was er meinte. Es wird also erwartet, dass wir wissen, was er meint, wenn er sagt, singt dabei in Gnade zum Herrn mit euren Herzen. Die Gemeinde Jesu wird sich einig werden müssen, auf dem Gebiet der Ästhetik. Jeder Christ ist aufgerufen, zu einer Einmütigkeit in ästhetischen Fragen beizutragen. Ein weiteres Mittel: Gemeinschaft der Gläubigen kann die Form der Tat annehmen. Hier gilt es, die Mitchristen als ganze Menschen vor sich zu haben und mit ganzer eigener Person sowie mit Gaben zu helfen. Wenn die Tat ein Gemeinschaftsmittel ist, dann muss dazu zuallererst aufgerufen werden, sich mit ganzer Persönlichkeit dem Bruder, der Schwester zu widmen, nicht so im Nebenbei oder im Vorbeigehen. Wir sind aufgerufen, so miteinander umzugehen, wie die drei in der Dreieinigkeit miteinander umgehen. Und die sind einander stets zugewandt. Sie lassen sich schon senden in diesem Sinne, aber sie sind einander auch dann immer noch zugewandt. Der ganze Mensch für den ganzen Menschen, wenn die Tat ein Mittel der Gemeinschaft sein soll. Es gilt, den zu Helfenden als ganzen Menschen ins Auge zu fassen, nach Leib, Seele und Geist. Das eine Mal werden wir unterscheiden müssen, auf welcher Ebene es zu helfen gibt, ob dem Leibe, ob der Seele oder ob dem Geist zu helfen ist. Das andere Mal werden wir die Verbundenheit dieser Ebene zu erkennen haben, das heißt, dass sie zusammengehören, um dann entsprechend suchen zu helfen, heilend zu wirken. Christliche Tat fördert den ganzen helfenden Menschen, um dem ganzen Menschen zu helfen. Noch einmal, christliche Tat fordert den ganzen helfenden, christliche Tat fordert den ganzen helfenden Menschen, um dem ganzen Menschen zu helfen. Der Christ hat also seine ganze Person einzusetzen. Dieses kann geschehen in einem Dienst der praktischen Hilfe, in einem Dienst des Heilens mit Hilfe der Natur, dann in der Gastfreundschaft, auch im Geben von nachbarlicher Hilfe und auch im Besuchen von Einsamen, das heißt Witwen, Waisen, Kranken, Gefangenen. Der Christ setzt zum Helfen seine Gaben ein. Diese sind Güter, die ihm persönlich von Gott anvertraut wurden. In der Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias und Sapphira: War es nicht dein? Petrus setzt Privatbesitz, das Recht zu Privatbesitz voraus. Der Sozialismus ist nicht eine christliche Weltanschauung, sondern eine nichtchristliche. Gott hat uns geschaffen mit einem Begehren für Besitz zu haben. Das merkt man in der Versuchung Adams und Evas und in der Versuchung Jesu. Diese drei waren, als sie versucht wurden, vollkommene, sündlose Menschen. Sie hatten keinerlei Neigung zur Sünde, aber sie konnten angesprochen werden. Das setzt voraus, dass sie Wünsche hatten, die angesprochen werden konnten, die eingeladen werden konnten. Und auf drei Ebenen erfolgt die Versuchung jedes Mal. Auf der Ebene des Verlangens zu genießen, der Ebene des Verlangens zu haben und dann auch auf der Ebene des Verlangens zu sein. Etwas zu sein, zu existieren und etwas zu bedeuten. Aber eben das Verlangen zu haben ist ursprünglich. Gott hat es uns gegeben und die Schrift setzt es voraus. Auch Paulus setzt Privatbesitz voraus, das heißt das Recht dazu. Wenn Gott uns etwas nimmt, nun, er hat das Recht dazu, es zu nehmen. Aber wir werden es dann auch vermissen. Wir werden dann auch leiden, denn wir haben dieses Verlangen und wenn es nicht erfüllt ist, merken wir den Schmerz, Wir empfinden das als nachteilig. Also, wenn wir geben, geben wir von dem, das uns gehört. Und wir geben es weiter. Letztlich natürlich ist es uns anvertraut, aber in einem gewissen Sinne können wir von Besitz sprechen oder von Eigentum. Es gehört uns, wenn Gott es uns gegeben hat, und wir dürfen damit geben und helfen. Hebräer 13, Vers 16 spricht von Geben von Gütern. Hebräer 13, Entschuldigung, ja, 13, Vers 16, des Wohltuns und Teilhabenlassens, das ist Gemeinschaft, Gemeinschaft des Besitzes oder des Eigentums, der Güter, des Wohltuns und Teilhabenlassens, vergesst nicht, denn solche Opfer sind Gott angenehm. Wie viel soll der Christ geben? Das ist eine Frage, die viele ernste Christen bewegt hat. In manchen Gemeinden ist das zu einem fruchtbaren Gespräch geworden. Männer Gottes haben sich mit diesem Thema befasst. Es ist interessant zu lesen, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. Etwas Hilfreiches befindet sich in der Biografie von Georg Müller. Leider ist die deutsche Übersetzung, wenigstens die alte, schade, dass sie neu aufgelegt wurde in derselben Form. Sie lässt viel zu wünschen übrig. Es tut mir leid. Man sollte eigentlich die Biografie in Englisch lesen, wenn man sie wirklich mit Gewinn, das heißt, wenn man die wirkliche Biografie mitkriegen will. Wir könnten eine neue Biografie, denke ich, von Georg Müller gebrauchen. Es wäre viel über sein Leben zu berichten. Aber es ist schon interessant zu lesen, wie die Brüder dort, Georg Müller und Craig, glaube ich, hieß er, wenn ich mich irre. Wie die sich Gedanken gemacht haben über die Frage, wie kann man Christen raten, wie sollten sie geben, wie viel? Die Schrift sagt, nach dem Maß des irdischen Segens. 1. Korinther 16, Vers 2. Am ersten der Woche lege jeder von euch bei sich zurück und sammle an, was immer etwas er an Gedeihen erlebt haben mag, damit nicht, wenn ich komme, dann Sammlungen geschehen. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 12 lesen wir, wenn die Bereitwilligkeit vorhanden ist, ist einer wohl angenehm, nachdem er haben mag, nicht nachdem er nicht hat. Nach 2. Korinther 9, Vers 7, darf der Christ geben so viel, wie er will. Es sei so, wie jeder sich im Herzen vornimmt, nicht mit Traurigkeit oder aus Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In welchem Maße man die Güter vergibt, das ist eine persönliche Angelegenheit und variiert von Situation zu Situation. Wir geben nämlich, weil wir haben, und wir haben dann auch, weil wir gegeben haben. Beides. Also wenn die Schrift sagt, nach dem, das man hat, dann bleibt die Frage eigentlich immer noch unbeantwortet, nicht wahr? In einem gewissen Sinne ist das schon eine Regel, aber sie ist so vage, dass kein Gesetz daraus gemacht werden kann. Manche Christen haben mit dem Zehnten, mit der Regel des Alten Bundes, begonnen und haben dann weitergemacht. Aber sie sagen sich, wenn die einen Zehnten geben sollten, dann kann ich damit beginnen. Weniger wollte ich nicht geben. Der Schwiegervater und die Schwiegermutter kamen einmal in eine sehr harte finanzielle Krise. Einmal wieder, sollte ich sagen. Aber dieses war wohl wegweisend für sie, diese Krise, in der sie sich befanden, denn es wurde in dieser Zeit ein Entschluss gefasst. Sie waren ganz am Boden, hatten nichts, kein Geld, hatten nichts, praktisch nichts mehr zu essen. Es war noch ein wenig da. Das heißt, es bestand die Möglichkeit, wo von den Nachbarn, die bäuerliche Situation wohl hatten, Milch und Eier, konnte man wohl irgendwie noch kriegen, aber es war kein Geld da zu kaufen. Und dann haben sie sich an ihre Tochter gewandt, die später meine Frau wurde, und ihr gesagt, du hast doch etwas Spargeld dabei. Der Schwiegervater öffnete das Sparbüchschen und stellte fest, es war $1 an Pennies da drin. Nicht sehr viel, aber für die damalige Zeit bedeutet es schon etwas. Und dann fragte man, also es war ja der Besitz ihrer Tochter, nicht ihr Besitz. Sie nahmen es nicht einfach von ihr. Aber sie erzählten, schilderten ihr die Situation. Mama hat kein Mehl mehr, sie kann nicht backen. Und Papa hat kein Geld mehr, kann nicht kaufen. Dürfen wir diesen Dollar von dir haben, damit wir wieder zu essen haben? Natürlich willigte sie ein. Und dann hat der Vater Folgendes gemacht. Er hat 10 Pennies auf die Seite gelegt. Und mit 90 Pennies konnte man ein Säckchen oder einen Sack Mehl kaufen in jener Zeit. Und dann konnte man wieder anfangen zu backen, zusammen mit Milch und so weiter. Und dann hatte man wieder etwas zu essen. Aber das war der Grundstein gleichsam, der gelegt wurde. Und von da ab ging es langsam aufwärts. Und die Schwiegereltern sind zu wohlhabenden Leuten geworden. Aber sie sind dabei geblieben. Und sie haben nicht nur den Zehnten gegeben, so viel ich weiß, sondern der Schwiegervater hat reichlich gegeben. Und die Mutter war auch in ihrer Zeit sehr generös. Das kann man schon sagen. Es lohnt sich also, den Herrn an erste Stelle zu setzen. Manch ein Kind Gottes hat hier wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich hörte von einem Christen, der hatte im Westen Kanadas ein Ofengeschäft. Und das Ofengeschäft blühte, denn er hatte dem Herrn versprochen, einen bestimmten Anteil ihm zu geben. Und das Geschäft blühte, verbreitete sich im Westen Kanadas. Aber dann fiel er in Versuchung und hat sein Versprechen nicht ganz eingehalten. Und der Herr hielt seinen Segen zurück, bis er wieder merkte, so geht's nicht weiter. Und dann hat er Buße getan und so viel ich weiß, wenn ich es richtig behalten habe, hat er einen gewissen Satz sich selbst als Lohn gegeben. Das heißt, er beschränkte sein Einkommen. Und der Rest ging für den Herrn und seine Arbeit. Sie können sich vorstellen, dass unter solchen Umständen der Herr es sich leisten konnte, sein Geschäft zu segnen, nicht wahr? Denn je mehr er das Geschäft segnete, je mehr bekam er davon. Und das Geschäft blühte ungeheuer. Es gibt manch eine Erzählung von Gottesleuten. Ich denke, einige haben wir in dieser Biografie von Georg Müller. Es gibt auch andere. Ich habe sie jetzt nicht parat, die Quellen, aber mir sind sie zum Segen gewesen. Warum gibt der Christ? Der Sinn des Helfens, das heißt, zu welchem Zweck gibt er? Nicht aus welchem Grunde, sondern zu welchem Zweck? Der Sinn des Helfens, sagt die Schrift, ist der Ausgleich. 2. Korinther 8, die Verse 13 bis 15. 2. Korinther 8. Die Kapitel 8 und 9 sind ja ein reichlicher Text zu diesem ganzen Thema. Denn nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis oder Kürzung, sage ich dieses, sondern aus dem Anliegen der Gleichheit oder des Ausgleichs. In der jetzigen Zeit kommt euer Überfluss, das heißt in der Gegenwart, kommt euer Überfluss dem Mangel jener zugute, damit auch jener Überfluss eurem Mangel zugute komme, auf welche Weise Gleichheit oder Ausgleich eintreten soll. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte nicht Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Aus dieser Geschichte vom Mannersammeln zieht Paulus eine Lehre, denn er weiß, Gott bleibt derselbe. Und so wie er dort handelte, so handelt er grundsätzlich. Er kann also der Gemeinde von dort her eine Richtlinie geben. Es dient dem Ausgleich. Jetzt habt ihr mehr als jene in Israel, im Land Israel. Aber es kommt die Zeit, dann haben die mehr als ihr und dann können die euch helfen, je nachdem. Und so kommt die Liebe in gegenseitiger Begegnung zum Ausdruck. Das hat Gott so eingerichtet. Er lässt es so kommen, dass der eine weniger hat, damit der andere eine Gelegenheit hat, Anlass hat, ihm zu helfen. Das heißt, ihm Liebe zu zeigen. Ab und zu lässt Gott ein behindertes Kind geboren werden, damit andere eine Gelegenheit haben, ihre Liebe zu ihm zu zeigen. Die Welt denkt da anders, beziehungsweise denkt nicht. Und so geht sie einen anderen Weg. Aber Christen machen an dieser Stelle und an vielen Stellen, wo Manko ist oder wo Mangel ist, wo Behinderung ist, wo Kürzung ist, wunderbare himmlische Erfahrungen. Das ist ein Stück Himmel auf Erden, wenn Gott einmal Not einführt, um dann diese Not zu erfüllen durch himmlische Weise. Wem werden Gaben gegeben? Jesus sagt einmal in Matthäus 5, Vers 42, dem, der bittet, so wie der Vater dem gibt, der ihn bittet. Das heißt, Gott gibt uns, wenn wir bitten, Matthäus 7, Vers 7, und wir sollten auch anderen geben, wenn sie bitten. Nun weiß aber der Vater, was gut für uns ist, auch wenn wir bitten, und gibt uns das Beste, immer. Und so sollten auch wir, sofern es möglich ist, hinter einer Bitte die eigentliche Not sehen und dieser zu behelfen bemüht sein. Und das kann sein, dass wir ab und zu, wenn jemand bittet, nicht das geben, was er will, sondern etwas anderes, das er vielleicht noch nicht will, aber er braucht es, und so können wir ihm das geben. Aber wo jemand sich meldet, haben wir eine Gelegenheit, im Namen des Herrn etwas zu tun, um ihm zu helfen. Paulus deutet an, dass diese Not nicht notwendigerweise eine äußerliche sein muss, wenn er sagt, wenn jemand nicht arbeitet, soll er nicht essen. Das heißt, nicht jeder, der bittet, darf bekommen, was er will. Die 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Es gibt also Leute, die in äußerlicher Not sind, denen wird dann nicht geholfen, wenn man ihnen gibt, sondern man soll ihnen nicht geben, damit ihnen geholfen werde und sie an der Arbeit gehen und etwas Geld verdienen. Nun, hier können wir eine Pause einlegen.